Wir haben ganz viele Geschichten, die sich so um Hannibal ranken, die auch die Faszination ausmachen, sich mit ihm zu beschäftigen. Ganz bekannte Episoden wie zum Beispiel der Eid des kleinen Hannibals, niemals ein Freund der Römer zu sein. Oder auch eben die Gerüchte um die Geheimdiplomatie mit Antiochos dem Dritten, die zum Sturz von Hannibal in Karthago dann führten und zur Flucht aus Karthago. Dann auch der angebliche Kriegsplan, den Hannibal Antiochos dem Dritten unterbreitet hat. Das sind alles Sachen, von denen wir letztlich gar nicht sagen können, ob die im strengsten Sinne historisch sind. Ob die jemals so, wie sie in den Quellen beschrieben werden, stattgefunden haben.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für die Tagung Postfaktizität in vormodernen Gemeinwesen, die im September 2024 an der Humboldt-Universität Berlin stattfand und von der Daimler und Benz Stiftung gefördert wurde. Im zweiten Teil der Reihe spreche ich mit Juniorprofessor Jan-Markus Kötter über Hannibal Barkas nach dem Zweiten Punischen Krieg. Denn nach dieser Kriegsniederlage wollte sich Hannibal zunächst in der heimischen Politik einen Namen machen. Aber seine angeblichen Kontakte zum seleukidischen Herrscher Antiochos III. Führten immer wieder zu Vermutungen, er würde diesen Gegner Roms in einen neuen Krieg gegen die Republik führen wollen. Damit wollte er auch, so der Vorwurf, seinen als Kind geleisteten Schwur ewiger Feindschaft zur Tiberstadt erfüllen. Später floh er aus Karthago und kam schließlich wirklich am Hof Antiochos III. An, was diese Gerüchte weiter untermauerte. Was aber an diesen Unterstellungen dran ist und ob wir solche Gerüchte aus der antiken Geschichte überhaupt auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen können, erklärt Herr Kötter neben vielen anderen Dingen in diesem Gespräch. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt. Etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge bei Steady. In den Shownotes gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Neben einem Link zur Übersicht über die Reihe zur Postfaktizität sind dabei natürlich auch die ereignisgeschichtlichen Folgen zum Zweiten Punischen Krieg und den anschließenden Konflikten im Ostmittelmeerraum wichtig. Aber jetzt zu dieser Folge. Herr Kötter ist ein neuer Gast und stellt sich zunächst vor. Bevor er uns in die Nachkriegszeit des Zweiten Punischen Kriegs und auf die Spuren Hannibals begleitet. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem Juli 2025.
Ich bin Jan-Markus Kötter, ich bin Juniorprofessor für Alte Geschichte an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Ich habe Geschichte und Theologie studiert in Bielefeld, in Uppsala und in Bonn und habe 2011 in Frankfurt am Main mit einer kirchengeschichtlichen Arbeit über das Akakianische Schisma promoviert. Von Frankfurt bin ich dann nach Düsseldorf gekommen, habe da mehrere Jahre in einem Forschungsprojekt zur Historiografiegeschichte gearbeitet und dann ein eigenes DFG-Projekt, eine eigene Stelle eingeworben, Projekt, auf dem ich mich schwerpunktmäßig mit der ausgehenden mittleren römischen Republik beschäftigt habe und ganz konkret mit Scipio Aemilianus, mit dem Zerstörer Karthagos, mit dem Enkel des großen Scipio Africanus, der Gegner von Hannibal oder einer der maßgeblichen römischen Gegner von Hannibal im Zweiten Punischen Krieg war. Und da kommt auch dann schon die Verknüpfung zum Thema Hannibal her. Um es ganz plump zu sagen, wer Scipio sagt auf römischer Seite, muss auf karthagischer Seite Hannibal sagen. Oder auch wer Scipio sagt, muss Karthago sagen. Das sind so die großen Antagonisten in dieser Zeit der Mittleren Republik auf der internationalen Bühne im westlichen Mittelmeerraum. Und vor dem Hintergrund habe ich das Angebot bekommen in der Reihe Beckwissen. Das sind diese kleinen DIN A5 großen Heftchen, die Biografie zu Hannibal neu zu bearbeiten. Und das habe ich natürlich gerne gemacht. Und einer der Aspekte war dann, was macht Hannibal eigentlich nach dem Zweiten Punischen Krieg, nach seiner Niederlage gegen Rom, gegen Scipio, gegen die Römer? Wie geht seine Karriere weiter? Und da ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass Hannibal aus Karthago vertrieben wird, einige Jahre nach dem Ende des Zweiten Punischen Krieges. Er versucht ein innenpolitisches Comeback, bekleidet in Karthago hohe Ämter, verantwortet einige Reformen, sowohl Verfassungsreformen als auch finanz- und fiskalpolitische Reformen, zieht sich damit aber die Gegnerschaft seiner innenpolitischen Gegner zu und wird am Ende aus Karthago vertrieben und gelangt dann auf seiner Flucht zu Antiochos dem Dritten oder Antiochos dem Großen, der genau in dieser Zeit schon zu einem Krieg gegen die Römer rüstet. Und da tritt Hannibal dann wieder vermehrt in den Fokus auch der römischen Geschichte, in den Fokus der römischen Aufmerksamkeit, eben als Unterstützer des neuen großen Kriegsgegners in den 190er Jahren.
Die Biografie Hannibals nach dem Zweiten Punischen Krieg war auch etwas, wo ich nie drüber nachgedacht hatte, bis ich mich auf diese Folge vorbereitet hatte. Es war für mich immer so, er verliert den Zweiten Punischen Krieg, damit ist Hannibal abgehakt. Mir war gar nicht bewusst, dass er so eine Nachgeschichte hatte. Aber wie konnte er denn überhaupt in Karthago noch zu Amt und Würden kommen, nachdem er so viele Ressourcen in so vielen Jahren verbraucht hatte und immer noch den Krieg verloren hatte?
Ja, das ist in der Tat eine gute Frage. Zumal erstmal die Frage, die da ein bisschen hinterhängt oder das grundlegende Problem oder die grundlegende Beobachtung erstmal überhaupt ist, dass Hannibal diesen Zweiten Punischen Krieg rein physisch überlebt. Das ist ja nicht selbstverständlich, wenn man sich mal anguckt, was die Römer jetzt nicht standardmäßig, aber doch häufig genug mit unterlegenen Kriegsgegnern machen, die dann oftmals im Triumphzug in Rom mitgeführt werden, in Rom präsentiert werden als besiegte, als unterlegene Gegner und dann im günstigsten Falle irgendwie auf ein Landgut, irgendwo in der Provinz in Italien geschickt werden und da ihr weiteres Dasein, fristen, im schlechtesten Falle halt im römischen Untergrund erdrosselt werden. Das Ganze passiert Hannibal nicht. Hannibal darf in Karthago bleiben nach der Niederlage von Zama 202, 201. Das hängt in weiten Teilen wahrscheinlich mit Scipio Africanus, also mit seinem römischen Widersacher zusammen, der sich in Rom offensichtlich, ja, wenn nicht, vielleicht nicht aktiv für eine Schonung von Hannibal einsetzt, aber doch zumindest die Auslieferung Hannibals nicht zur Voraussetzung macht für einen Frieden, für den Abschluss eines Friedensvertrags. Das heißt, Hannibal darf also in Karthago bleiben und ist in Karthago dann weiterhin ein ganz natürlicher Bestandteil dieser Adelsrivalitäten, die in solchen vormodernen, antiken, aristokratisch regierten Gemeinwesen vollkommen gängig sind. Hannibal ist einer von mehreren großen karthagischen Adligen, die jetzt in der Folge der Niederlage im Zweiten Punischen Krieg daran gehen, in dieses alte Spiel um Einfluss, um politische Macht, um politische Ämter in Karthago wieder einzutreten und da mitzuspielen. Gleichzeitig ist es für ihn trotzdem in gewisser Weise eine neue Situation. Hannibal kennt Karthago so gut wie nicht. Hannibal ist im Jahr 247 vor Christus geboren und begleitet schon ab dem Jahr 237 seinen Vater Hamilkar Barkas, auch ein ganz wichtiger, ganz großer karthagischer General, nach Spanien, wo die Karthager versuchen, die Kriegsverluste, die sie infolge des Ersten Punischen Krieges gegen die Römer erlitten haben, sie mussten da Sizilien und dann Sardinien an die Römer abtreten, die Karthager versuchen unter der Führung dieses Hamilkar Barkas in Spanien diese Kriegsverluste auszugleichen. Und Hannibal begleitet seinen Vater von vornherein nach Spanien und kehrt letztlich auch bis zum Ende des Zweiten Punischen Krieges, also bis zum Jahr 204, 203, 202, nicht mehr nach Nordafrika zurück, sondern ist letztlich ja sowas wie der große Unbekannte auch in seiner eigenen Stadt und ist nach seiner Rückkehr nach Katargo zum einen eben mit diesem innerpolitisch-katarischen aristokratischen System, diesem Konkurrenzsystem konfrontiert, in dem er erstmal seine Rolle finden muss, in dem er sich wahrscheinlich auch überhaupt erstmal einfinden muss, mit dem er sich zurechtfinden muss. Denn bis dahin war eigentlich in den letzten gut 40 Jahren die katarische Politik weitgehend dominiert worden von der Familie von Hannibal, von den sogenannten Barkiden. Erst von Hannibals Vater Hamilkar Barkas, dann von Hannibals Schwager Hasdrubal und dann eben ab 221 vor Christus von Hannibal selbst. Diese drei Barkiden, die die katarische Politik, zumindest die katarische Außenpolitik, mehr oder weniger konkurrenzlos leiten konnten, obwohl sie selber gar nicht in Karthago saßen. Und dieser Hannibal ist jetzt nach der Niederlage im Punischen Krieg in Karthago und ist zwar nicht ausgeschaltet, ist weiterhin ein politischer Faktor, ist weiterhin ein wichtiger politischer Akteur, aber eben plötzlich nur einer von mehreren. Und das ist auch dieses einer von mehreren zu sein, nicht mehr gänzlich frei schalten und walten zu können, sich gegebenenfalls also auch mit seinen Standesgenossen abstimmen zu müssen, sich ins Einvernehmen setzen zu müssen, auch Interessen außerhalb seiner eigenen Interessen berücksichtigen zu müssen. Das ist ein Hintergrund, der ganz wichtig wird, auch in dieser Situation des Jahres 196, 195, als Hannibal diese schon angesprochenen Reformen in Karthago in Gang setzt und über diese Reformen beziehungsweise über den Widerstand, den diese Reformen bei seinen aristokratischen Standesgenossen in Karthago hervorrufen, letztlich dann auch fällt und zur Flucht aus Karthago gezwungen wird.
Das heißt, er wird jetzt in den Osten des Mittelmeerraums fliehen und da so ein bisschen was werden, irgendwo zwischen Warlord und Militärberater.
Genau. Inwiefern ich Hannibal einen Warlord nennen würde, das weiß ich nicht. Das liegt ganz einfach daran, dass Hannibal in dem Moment, wo er in den Osten des Mittelmeerraums kommt, ganz klar keine eigene politische Macht mehr hat. Hannibal flüchtet aus Karthago auf einem Schiff mit einigen Reichtümern und ganz wenigen Getreuen, aber Hannibal hat eben keine eigene Hausmacht mehr. Also Hannibal, das sieht man dann ab seiner Flucht in den Osten des Mittelmeerraums, ist von da an durchgehend abhängig vom Wohlwollen potenzieller Gastgeber, bei denen er sich dann eben verdingen kann, bei denen er sich aufhalten kann und denen er natürlich, und da kommt diese Kategorie, die sich jetzt als Militärberater genannt haben, ins Spiel, denen er eine Sache bieten kann, nämlich seine militärische Expertise. Und das ist eine militärische Expertise, die auch keinem Zweifel unterliegt, die auch im Osten des Mittelmeerraums durchaus anerkannt ist und die auch beobachtet worden ist. Dieser zweite punische Krieg, der Krieg Hannibals gegen Rom mit dem großen, ja, aus karthagischer Sicht Highlight, ja, das soll jetzt nicht zynisch klingen angesichts von knapp 80.000 Toten, aber aus karthagischer Perspektive ist es der Höhepunkt im Krieg gegen Rom, diese Schlacht von Cannae im Jahr 216 vor Christus, die wird auch im Osten, im hellenistischen Osten des Mittelmeerraumes durchaus wahrgenommen. Und dieser zweite punische Krieg, der wird sehr, sehr aufmerksam auch von den Akteuren im Osten beobachtet, begleitet. Also man weiß schon, was Hannibal in den knapp 16 Jahren, in denen er in Italien Krieg geführt hat, geleistet hat. Und man weiß auch, dass Hannibal, um seine militärische Expertise vielleicht noch zu spezifizieren, er ist nicht nur ein großer Militärexperte, sondern er ist ein Experte in Kriegen gegen die Römische Republik. Und genau diese Römische Republik ist der potenzielle Kriegsgegner der nächsten Jahre, in dem Moment, wo Hannibal Mitte der 190er Jahre in den hellenistischen Osten kommt. Rom hat schon zwei Kriege gegen das Makedonenreich geführt. Rom schickt sich an, jetzt Krieg gegen Antiochos, also den mächtigen Seleukidenherrscher, zu führen. Und da kommt ein Hannibal möglicherweise durchaus gelegen.
Hintergrund unserer Aufnahme ist die Tagung zur Postfaktizität in der Vormoderne, auf der Sie dieses Thema auch vorgestellt hatten. Und dann ist natürlich die Frage, die so ein bisschen hintersteht. Es gab immer wieder Gerüchte, dass Hannibal da einen gewissen Plan hatte, irgendwelche Dinge im Hintergrund passiert sind. Und da ist natürlich erstmal die Frage nach der Quellenlage. Also woher können wir solche Kontakte, wie Hannibal dann zum Beispiel zu Antiochos III. Hatten, nachvollziehen? Was können wir da überhaupt noch rekonstruieren, bevor wir gleich auf die Frage kommen, wie sehr wir dem auch glauben können?
Die Quellenlage zu Hannibal, die ist tatsächlich ein ganz eigenes Problem. Als ich angefragt wurde, ob ich mir vorstellen könnte, eine Neubearbeitung der Biografie von Hannibal in der Beck-Wissen-Reihe zu machen, fand ich das vor allem vor einem Hintergrund wirklich interessant, nämlich dass wir über Hannibal vergleichsweise wenig wissen. Vergleichsweise wenig im Abgleich dessen, wie wichtig Hannibal uns heute scheint und wie wichtig Hannibal auch als Figur schon in der Antike selber ist. Also Hannibal als eine der ganz großen Figuren der alten Geschichte, und gleichzeitig ist über ihn vergleichsweise wenig bekannt. Wenig bekannt vor allem erstmal aus einer Eigenperspektive. Also wir haben keinerlei karthagische Literatur aus der Antike mehr. Wir haben auch keine griechischen Werke, die sich dezidiert mit Hannibal beschäftigen würden, obwohl wir wissen, dass es solche Werke in der Antike selber gab. Hannibal hat sich bei seinen Feldzügen im Zweiten Punischen Krieg beispielsweise von griechischen Historiographen begleiten lassen. In gewisser Weise kann man sich auf einem niedrigeren Level wahrscheinlich, quantitativ niedrigeren Level, aber ähnlich vorstellen wie im Fall von Alexander dem Großen, wo sich das Genre des Alexander-Romans entwickelt, ja, dass es so etwas wie Hannibal-Romane gab. Von all diesen Sachen haben wir keine Spuren mehr. Oder ja, Spuren, also wir wissen, dass es sowas gegeben haben mag, aber wir haben keine Fragmente mehr, wir haben keine Reste von diesen Texten mehr. Das Einzige, was wir von Hannibal wissen, stammt tatsächlich dann aus einer rein externen Perspektive und meist dann auch noch aus einer Perspektive, die gar nicht mal mehr so unfassbar zeitgenössisch ist. Die wichtigste Quelle über Hannibal und für alles, was wir von Hannibal wissen, das ist Polybios. Polybios ist ein griechischer Historiograph, der auch dann tatsächlich noch ein Zeitgenosse von Hannibal ist. Also Polybios lebt und schreibt zur Mitte des 2. Jahrhunderts vor Christus, ist also noch relativ ereignisnah mit Blick auf Hannibal, hat aber eine ganz spezifische Perspektive auf die Geschichte, die er beschreibt, die dann auch dazu führt, dass sein Hannibal-Bild, obwohl Polybios selber ein Grieche ist, das Polybios-Hannibal-Bild auch römisch überformt ist. Denn Polybios setzt sich zum Ziel, in seinem Geschichtswerk zu beschreiben, wie es passieren konnte, dass die Römische Republik innerhalb von knapp 50 Jahren, und diesen Zeitraum grenzt er ein als den Zeitraum zwischen dem Zweiten Punischen Krieg, also dem Hannibalkrieg, und dann dem Dritten Makedonischen Krieg, 168 endet der, wie Rom innerhalb dieser 50 Jahre von einer mächtigen Regionalmacht zur wirklich dominierenden Macht des Mittelmeerraums werden konnte. Das heißt also, dass auch der Grieche Polybios ein sehr mittelbares Interesse an Hannibal hat und in gewisser Weise Hannibal auch in diesem übergreifenden Narrativ seines Geschichtswerks als Prüfstein, als frühen Prüfstein für diese Machtentfaltung der Römischen Republik sieht. Das Gleiche gilt dann natürlich umso mehr für die genuin römischen Quellen. Wir haben noch vergleichsweise viele Informationen im Geschichtswerk des Titus Livius, also eines römischen Historikers, der allerdings schon in die frühe Kaiserzeit gehört, also gut 200 Jahre nach den Ereignissen um Hannibal schreibt, der auch ein sehr relatives Interesse an Hannibal hat. Es gibt bei Livius eine ganz berühmte Passage, die Charakterisierung Hannibals, wo Livius sich über charakterliche Vorzüge, wohlgemerkt Vorzüge, also das ist durchaus möglich in dieser Perspektive 200 Jahre später, aber auch charakterliche Defizite von Hannibal relativ ausführlich und scheinbar auch abgewogen äußert. Eine Stelle, an der man, wenn man sie sich genauer anguckt, sehr, sehr deutlich sehen kann, dass es auch hier nicht im eigentlichen Sinne um Hannibal geht, sondern hier ein Hannibal konstruiert wird, der zumindest in den negativen Aspekten so etwas ist wie der typische Anti-Römer. Also dem Römer einmal noch vor Augen führt, den Mitbürgern von Livius vor Augen führt, warum sie in den letzten 200 Jahren diesen rasanten Aufstieg hinsichtlich ihrer Macht haben nehmen können. Eben weil sie in den wichtigen Aspekten, in den wichtigen charakterlichen Aspekten, die dann Hannibal als negativ zugeschrieben werden, ganz anders aufgestellt sind. Hannibal als der vertragsbrüchige Karthager, jemand, dem Eide nichts gelten würden, der also alles andere als fromm ist, dem wird implizit der Römer gegenübergestellt, der gerechte Römer, der fromme Römer, der auf Grundlage dieser Qualitäten eben zum einen Hannibal und die Karthager besiegen konnte und zum anderen sich dann zur dominierenden Macht im Mittelmeerraum aufgeschwungen hat. Und das Ganze führt dann dazu, dass wir, es wäre nicht so, dass wir über Hannibal gar nichts wüssten, aber wir wissen eben zumindest dann in den Details relativ wenig. Wir haben ganz viele Geschichten, die sich so um Hannibal ranken, die auch ja die Faszination ausmachen, sich mit ihm zu beschäftigen. Ganz bekannte Episoden wie zum Beispiel der Eid des kleinen Hannibals, niemals ein Freund der Römer zu sein. Oder auch eben die Gerüchte um die Geheimdiplomatie mit Antiochos III., die zum Sturz von Hannibal in Karthago dann führten und zur Flucht aus Karthago. Dann auch der angebliche Kriegsplan, den Hannibal Antiochos III. Unterbreitet hat. Das sind alles Sachen, von denen wir letztlich gar nicht sagen können, ob die im strengsten Sinne historisch sind. Ob die jemals so, wie sie in den Quellen beschrieben werden, stattgefunden haben. Und genau das finde ich interessant an diesem Thema Hannibal. Einfach zu sehen im Sinne von einer Kategorie wie Historic Literacy, an Hannibal auch durchaus einem breiteren Publikum vorzuführen, wie geschichtswissenschaftliche Erkenntnisbildungsprozesse funktionieren. Wo für uns als Historiker und Historikerinnen Möglichkeiten und auch Grenzen des Erkenntnisgewinnes bestehen. Und letztlich auch eine etwas übergreifende Frage, was ist eigentlich Geschichte? Ist Geschichte das, was rein faktisch passiert ist? Also ist die relevante Frage für uns tatsächlich, hat der kleine Hannibal im Alter von 9 Jahren wirklich einen Eid geschworen, immer die Römer zu hassen? Oder ist diese Frage nach einem gewissermaßen dokumentarischen Geschichtsverständnis nicht irrelevant vor dem Hintergrund, dass diese Geschichte, ob sie nun im strengsten Sinne wahr ist oder nicht wahr ist, trotzdem eine ganz enorme Wirkung entfaltet hat und damit offensichtlich eine Funktion hatte, eine Funktion, die den antiken Gewährsmännern, die diese Geschichte überliefern, auch ja etwas sagte und eben zeigte, diese Geschichte hat eine Message, die für uns wichtig ist. Diese Geschichte hat eine Funktion, hat eine soziale, hat eine politische, hat eine kulturelle Funktion. Und ob wir vor diesem Hintergrund nicht die Frage nach dem Faktischen der Geschichte etwas anders stellen müssten, als, ja, ich würde gar nicht sagen, als die Geschichtswissenschaft es macht, weil die Geschichtswissenschaft ist längst dabei, eine Geschichte als Konzept deutlich weicher zu fassen, als nur von diesen Hard Facts getrieben. Aber das ist in der geschichtsinteressierten breiten Öffentlichkeit, kommt das mitunter etwas zu wenig an. Und ich finde, Hannibal ist ein tolles Beispiel dafür, aufzuzeigen, was Geschichte über das rein Faktische hinaus noch sein kann. Eben genau vor dem Hintergrund, dass wir dieses rein Faktische im Fall von Hannibal ganz selten ganz genau greifen können.
Und diese Gedanken kommen ja auch ein bisschen ins Spiel, wenn wir darüber nachdenken, was die Zeitgenossen darüber gedacht haben. Also nehmen wir wirklich mal an, es hätte da irgendeine Art von Geheimdiplomatie, von Absprachen, von klandestinen Kriegsplanungen gegeben. Wie hätte das denn in der damaligen, ich wage es gar nicht, Mediengesellschaft zu nennen, weil also die Entfernungen, die da überbracht werden müssen und diese Unklarheit, ob etwas stimmt, das muss ja damals auch ein viel, viel größeres Problem gewesen sein. Also wie hätte man das in Rom überhaupt mitbekommen sollen und hätte man das überhaupt geglaubt, wenn da Dinge angekommen wären?
Wir müssen da zwei Dinge unterscheiden, wenn Sie dieses Stichwort von Mediengesellschaft bringen und grundsätzlich auch Fragen von Verifizierungsstrategien, von Überprüfungsmöglichkeiten, von Gerüchten und sonstigen. Vielleicht erst einmal wir haben hier mehrfach diese Geheimdiplomatie oder diesen Vorwurf der Geheimdiplomatie von Hannibal mit Antiochos dem Dritten jetzt angesprochen. Um das vielleicht kurz einmal historisch zu kontextualisieren, was es damit auf sich hat. Hannibal ist im Jahr 196 Suffet in Karthago. In Karthago gibt es ein politisches Leitungsamt, ähnlich wie in Rom die beiden jährlich gewählten Konsuln gibt es in Karthago zwei jährlich gewählte Suffeten und Hannibal schafft es für das Jahr 196, sich eine dieser beiden Stellen zu sichern. Und aus diesem Amt heraus, aus dem Suffetat, das wird bei Livius relativ ausführlich beschrieben, setzt Hannibal jetzt zwei ganz wichtige Reformen ins Werk. Nämlich einerseits eine Verfassungsreform, also es kommt zu einer partiellen Entmachtung oder, um es etwas vorsichtiger zu sagen, Einflussschmälerung einer karthagischen Ratsversammlung, der Rat der 104, das ist ein aristokratisches Kontrollgremium, mit dem Hannibal sich in seinem Suffetat einige Konflikte geliefert hat. Also dieses Gremium wird partiell entmachtet. Und gleichzeitig unternimmt Hannibal eine Fiskalreform, die auch ihn in einen gewissen Gegensatz zu vielen seiner Standesgenossen in Karthago bringt, die in den letzten Jahren natürlich, ja, das sind immer auch Vorurteile, die in den Quellen gespiegelt werden, Vorurteile gegenüber dem Wesen der Karthager an sich, die eben als wenig vertrauenswürdig gelten, als gierig gelten und so weiter und so fort. Trotzdem scheint was dran zu sein, dass in der katharischen Oberschicht wir in gewisser Weise ein Korruptions- und Unterschlagungsproblem haben. Und auch dem widmet Hannibal sich und schafft es damit 196 vor Christus sich in Karthago wirklich viele mächtige Feinde zu machen. Und diese Feinde, diese innerpolitischen Feinde in Karthago, schreiben jetzt Briefe nach Rom. Man muss sich das so vorstellen, dass innerhalb einer internationalen Adelsgesellschaft in der Antike einzelne karthagische Aristokraten Freundschaften pflegen, Gastfreundschaftsverhältnisse würde man das nennen, Gastfreundschaftsverhältnisse zu Aristokraten in anderen Gemeinwesen, eben auch in Rom, und jetzt ihren römischen Gastfreunden Briefe schreiben. Bei Livius wirkt das wie eine konzertierte Aktion, dass verschiedene karthagische Adlige jeweils an ihre Gastfreunde in Rom schriftlich hinterlegen, dass Hannibal heimlich mit Antiochos dem Dritten in Kontakt stehen würde und mit Antiochos dem Dritten zusammen einen Krieg gegen die Römer planen würde. Und das im Narrativ bei Livius führt das dann tatsächlich dazu, dass die Römer nach einigen Debatten im Senat sich entscheiden, diesen Gerüchten oder diesen Intrigen, je nachdem, wie man das Ganze werten möchte, Glauben zu schenken, dann eine Gesandtschaft nach Karthago schicken, die von den Karthagern die Auslieferung Hannibals auf Grundlage dieser Gerüchte, dieser jetzt als Faktum angesehenen Gerüchte um die Geheimdiplomatie mit Antiochos dem Dritten, die Auslieferung von Hannibal verlangt und damit Hannibal letztlich in letzter Sekunde dazu veranlasst, aus Karthago zu fliehen und dann in den östlichen Mittelmeerraum zu fliehen und dort dann tatsächlich, ja, ironischerweise oder möglicherweise auch nicht ironischerweise am Ende am Hof des Antiochos im Seleukidenreich zu enden. Die Frage jetzt bezüglich Verifizierungsstrategien, bezüglich dessen, was kann man überhaupt wissen, ob das stimmt, ob das nicht stimmt, ob das üble Nachrede ist, ob das eine Intrige ist, ob das Gerüchte sind. Ich glaube, da muss man unterscheiden einmal zwischen dem innenpolitischen Bereich in Karthago und dem außenpolitischen Bereich, der hier durch den Kontakt nicht Karthagos, sondern einzelner Karthager mit einzelnen Römern geprägt ist. Bezogen auf Karthago selber würde ich davon ausgehen, dass die Geheimhaltung einer solchen Geheimdiplomatie mit letzter Konsequenz kaum möglich ist. Wir haben eine ganz andere mediale Voraussetzung, ganz andere diskursive Voraussetzung in antiken Gemeinwesen, als wir das heute haben. Wir haben aber innerhalb dieser stadtstaatlichen Kultur, und letztlich ist Karthago als politisches Gebilde auch ein ganz typischer vormoderner antiker Stadtstaat, haben wir es mit Face-to-Face-Gesellschaften zu tun, wo wir relativ, das hat Christopher Degelmann ja dann auch für die athenische Demokratie gezeigt, wo wir es mit ganz ähnlichen kommunikativen Rahmenbedingungen zu tun haben, zumindest hinsichtlich der Skalierung, relativ schnell mit Gerüchten zu rechnen haben, die im Einzelfall auch gar nicht falsch sein müssen, sondern im Einzelfall auch immer einen wahren Kern haben können oder möglicherweise dann, das wäre ein anderer Aspekt, zu einer self-fulfilling prophecy werden können und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben hier durchaus Möglichkeiten, der Sache vielleicht nicht auf einer faktischen, auf einer faktualen Ebene auf den Grund zu gehen, aber dass ich hier doch Sachen so weit verfestigen und so weit verfestigen können, dass sie zumindest dann relativ flächendeckend als Wahrheit gelten können oder gelten müssen. Mit Bezug auf Rom ist es jetzt schwieriger. Und der Bezug auf Rom ist entscheidend am Ende für die Vertreibung Hannibals aus Karthago. Denn das steckt ja auch dahinter, dass sich die innerkarthagischen Hannibal-Gegner an Rom wenden. Die wollen, dass Rom als dominierende Macht, als letztlich entscheidende Macht auch über die karthagische Innenpolitik sich einmischen und den Streit innerhalb der karthagischen Eliten zu Ungunsten Hannibals lösen, also Hannibal tatsächlich als politischen Faktor ausschalten, was am Ende ja tatsächlich dann auch passiert. Damit stellt sich aber die Frage, inwiefern ist das Gerücht um die Geheimdiplomatie von Hannibal mit Antiochos für die Römer überhaupt glaubhaft? Die Frage ist also nicht, ja, da sind wir wieder ein bisschen bei dieser Tagung der Postfaktizität, Kontrafaktizität von Christopher Degelmann, aus der das Thema ursprünglich auch entsprungen ist. Es geht nicht darum, ob das Gerücht stimmt oder nicht. Das ist erstmal unerheblich für die Frage. Es geht darum, inwiefern und wieso ist es möglicherweise glaubhaft und ist es überhaupt überprüfbar und haben die relevanten Akteure überhaupt ein Interesse, abgesehen von der Möglichkeit, das Gerücht zu überprüfen. Und da wäre ich bei allem sehr, sehr vorsichtig. Zum einen wissen die Römer über die innerkarthagische Politik offensichtlich vergleichsweise schlecht Bescheid. Wir befinden uns ja in einer Zeit, wo wir nicht wie heute professionelle Diplomaten hätten. Wir haben keine römische Botschaft in Karthago, wo ein ständiger Austausch gewährleistet würde. Die einzige Möglichkeit von solchen Kontakten ist tatsächlich, dass die Römer Legaten, also Gesandte, aus ihren Reihen auswählen und nach Karthago schicken, die sich dann eben die Verhältnisse in Karthago vor Ort angucken, nach Rom zurückkommen und Bericht erstatten. Das scheint in dieser Hannibal-Episode allerdings nicht passiert zu sein. Und auch vorher und nachher sind schon vergleichsweise viel Zeit vergangen, dass römische Gesandte in Karthago waren. Also man muss sich im Einzelfall tatsächlich kritisch fragen, was die Römer auf einer Ebene von Faktizität oder Nicht-Faktizität von diesen Gerüchten gehalten haben und auch halten konnten. Das Interessantere oder das Wichtigere ist aber, dass die Römer diesen Gerüchten, zumindest in ihrer Mehrheit, ganz offensichtlich glauben wollten. Wir haben bei Livius Reste von einer Senatsdebatte, wo es genau darum geht, wo es um die Glaubwürdigkeit dieser Gerüchte geht, wo unter anderem Scipio Africanus wieder auftritt oder vorsichtiger gesagt Livius Scipio Africanus auftreten lässt und seinen Mitsenatoren ins Stammbuch schreibt, dass es ja wohl etwas unwürdig für Rom sei, nur auf Grundlage von solcher üblen Nachrede, also Scipio scheint die Gerüchte tatsächlich nicht zu glauben, nur auf Grundlage von so einer üblen Nachrede jetzt tatsächlich nach Karthago zu segeln und Hannibal mitzunehmen. Also in Rom gibt es durchaus Stimmen, die sehr, sehr deutlich sagen, an diesen Gerüchten ist nichts dran. In der Mehrheit aber der römischen Senatoren ist an diesen Gerüchten aber sehr wohl etwas dran. Allerdings eben nicht zwangsläufig auf dieser faktischen Ebene, sondern auf der Ebene, dass Hannibal hier etwas vorgeworfen wird, was man ihm in Rom mehrheitlich vor den Erfahrungen auch mit dem Zweiten Punischen Krieg zutraut. Oder was man von Hannibal möglicherweise befürchtet. Also die Frage, ob es tatsächlich stimmt oder nicht, die scheint auch in Rom zeitgenössisch gar nicht so wichtig zu sein, sondern hinter der Frage in den Hintergrund zu treten, ob das, was Hannibal vorgeworfen wird, wenn es denn stimmen würde, ob das für Rom zuträglich wäre oder nicht. Oder ob man sich überhaupt der theoretischen Gefahr aussetzen möchte, dass an diesen Gerüchten etwas dran sein könnte und man dann auf diese Gerüchte nicht reagiert. Also wir sehen hier auch hinsichtlich der Verifizierungsstrategien durchaus Grauzonen, ja, wo es gar nicht so stark darum geht, stimmt das jetzt oder stimmt es nicht. Und die Römer oder der römische Senat entscheidet sich am Ende dann dafür, den Gerüchten Glauben zu schenken. Und das wird dann auch sehr, sehr deutlich in der Konfliktabwicklung. Die Römer schicken dann eine Legation, eine Gesandtschaft von 3 hochrangigen Senatoren nach Karthago, die in Karthago vor die Ratsversammlung treten und dort die Auslieferung von Hannibal fordern. Und zwar, so schreibt es dann Livius, mit der Begründung, dass man in Rom in Erfahrung gebracht hätte, dass Hannibal in verräterischem Kontakt mit Antiochos III. Stehen würde. Dass man in Rom in Erfahrung gebracht hätte. Das hat man natürlich nicht. Das Einzige, was man in Rom hat, sind die Briefe der innerkarthagischen Hannibal-Gegner an ihre römischen Gastfreunde. Also in Erfahrung gebracht ist vor dem Hintergrund wirklich eine ziemlich steile Aussage. Aber hier sieht man eben, dass in dem Moment, wo der römische Senat sich dafür entscheidet, auf Grundlage der Gerüchte, die an ihn herangetragen wurden, tatsächlich aktiv zu werden, für Rom die Frage entschieden ist, ob an den Gerüchten etwas dran ist oder nicht. In dem Moment, wo Rom aktiv wird, haben sich diese Gerüchte im Prinzip bestätigt, zumindest hinsichtlich ihrer konkreten sozialen und vor allem politischen Folgen. Und dass Hannibal dann nach seiner Flucht aus Karthago kurze Zeit später ausgerechnet wirklich am Hof von Antiochos III. Auftaucht. Also spätestens damit können dann die Akteure, die von vornherein bereit waren, diesen Gerüchten auch Glauben zu schenken, auch mit Fug und Recht behaupten, seht ihr, also da wird schon was dran gewesen sein.
Jetzt haben wir viel über diese Gerüchte und Möglichkeiten und Geheimdiplomatie und so weiter gesprochen. Fakt ist ja, es kommt ja zu einem Krieg zwischen Antiochos und den Römern, dem sogenannten römisch-syrischen Krieg. Und Hannibal wird darin eine Rolle spielen. Können Sie diese Rolle Hannibals darstellen?
Sehr gerne. Hannibal spielt eine Rolle im römisch-syrischen Krieg. Hannibal spielt in dem Krieg allerdings eine Rolle, die auffällig gering ist und möglicherweise auch geringer ist als die Rolle, die Hannibal hätte spielen wollen. Als der Krieg der Römer gegen Antiochos III. Schlussendlich ausbricht, also das dauert auch noch mal ein paar Jahre, es ist nicht so, dass Hannibal an den Hof von Antiochos kommt und sofort bricht dieser Krieg aus, sondern es gibt ein relativ langes diplomatisches Vorspiel auch noch, also das dauert seine Zeit. Als der Krieg aber dann letztlich ausbricht, ist Hannibal nicht einer der zentralen Generäle von König Antiochos, sondern wird in gewisser Weise auf eine subalterne Funktion in der Flotte abgeschoben. Hannibal kriegt die Aufgabe, bei den phönikischen Städten, also an der Levante-Küste, Schiffe zusammenzusuchen, also eine Flotte zusammenzustellen, um die Versorgungswege der Truppen von Antiochos dem Dritten in Kleinasien offen zu halten. Das macht Hannibal auch, also Hannibal sammelt eine Flotte, wird dann aber schon beim Aufmarsch in sein Operationsgebiet von den mit Rom verbündeten Rhodiern festgesetzt in einem kleinasiatischen Hafen in Side und ist letztlich bis zum Ende des Krieges dann dort zur Untätigkeit verbannt, wird also blockiert. Also diese Rolle, die Hannibal am Ende tatsächlich spielt, die ist zu vernachlässigen. Wichtiger ist im Zuge des römisch-syrischen Krieges wieder das, was man anschließend auch an diese Idee oder an dieses Gerücht der Geheimdiplomatie, was man Hannibal vorwirft, was er eigentlich vorgehabt hätte am Hof von Antiochos dem Dritten. Und das ist ein Krieg, der letztlich ganz anders aussieht als der römische-syrische Krieg am Ende tatsächlich, wie er tatsächlich aussieht, wie er auch dann vergleichsweise zügig mit dem Sieg der Römer endet. Hannibal kommt an den Hof von Antiochos und wird dort zum Kriegsrat des Königs vorgelassen und soll dem König einen Zwei-Fronten-Krieg vorgeschlagen haben. Also Antiochos sollte, das wäre Hannibals Vorschlag gewesen, Hannibal mit einer gewissen Anzahl an Truppen ausrüsten, mit denen Hannibal dann zunächst erst einmal die Macht in Karthago zurückgewinnen würde und dann von Karthago aus wieder, wie schon im Zweiten Punischen Krieg, Italien angreifen würde, während gleichzeitig Antiochos mit seinen Truppen im Osten des Mittelmeerraumes dann Richtung Adriaküste marschieren sollte. Also das ist der ursprüngliche Kriegsplan, den Hannibal vorschlägt oder vorgeschlagen haben soll, der allerdings nicht in die Tat umgesetzt wird und dementsprechend Hannibal in diesem Krieg gegen Antiochos dann auch eine Rolle spielt, die deutlich kleiner ist als das, was Hannibal ursprünglich möglicherweise, ja, das muss man immer dazu sagen, dieses möglicherweise, dieses vielleicht, dieses so sagen es die Quellen, so wird es ihm vorgeworfen. Sie sehen, dass wir hier ganz schwierig, wirklich ganz gesicherten faktischen Boden betreten können. Aber die Rolle, die Hannibal dann am Ende tatsächlich faktisch spielt, scheint geringer zu sein als das, was er sich ursprünglich ausgemalt hätte.
Den genauen Verlauf dieses Krieges habe ich in einer anderen Folge besprochen, aber da wir uns auch sehr auf Hannibal hier konzentrieren, würde ich sagen, hier ist auch der Platz, um sein Ende nach diesem Krieg zu beschreiben.
Erst einmal, Hannibal überlebt das Ende des römisch-syrischen Krieges, genauso wie er das Ende des Hannibal-Krieges, also des Zweiten Punischen Krieges, überlebt. Hannibal gelingt es, möglicherweise unter Duldung des Antiochos den Dritten, möglicherweise sogar unter Duldung der römischen Feldherren in diesem syrisch-römischen Krieg. Die Entscheidungsschlacht in diesem Krieg wird einmal mehr von den Scipionen geschlagen, die Hannibal ja schon nach dem Zweiten Punischen Krieg geschont hatten. Hannibal gelingt es auf jeden Fall nach dem Ende des römisch-syrischen Krieges zu fliehen. Und seine Flucht beginnt damit, dass er nach Kreta geht, in Kreta dann allerdings nach vergleichsweise kurzer Zeit, weil auch hier die Römer plötzlich auftauchen, weiter fliehen muss. Er soll dann nach Armenien gegangen sein, einige Jahre im Dienste des armenischen Königs gewirkt haben, unter anderem die Hauptstadt für diesen König geplant und gebaut haben und tauchte dann gegen Ende seines Lebens wieder im kleinasiatischen Bereich auf, nämlich in Nordkleinasien im Königreich Bithynien und war dort bei König Prusias, also einem von diesen mittelgroßen, mittelmächtigen hellenistischen Dynasten, die mehr oder minder in dieser Zeit dann noch von Roms Gnaden herrschten oder herrschen durften, zumindest so lange, wie sie sich nicht allzu aufmüpfig oder allzu eigenständig verhielten. Im Dienste dieses Königs verdingt sich Hannibal dann einmal mehr auch als Militär, als Heerführer, in dem Fall auch wieder als Flottenkommandant, und zwar in einem Krieg der Bithynier gegen die Pergamener. Und die Pergamener, also die Dynastie der Attaliden an der Westküste von Kleinasien, die waren auch römische Verbündete, und zwar ganz enge römische Verbündete, ganz wichtige römische Verbündete in dieser Region. Und der Krieg, den die Pergamener mit Bithynien hatten, rief dann einmal mehr die Römer auf den Plan. Die Pergamener werden in Rom vorstellig, beschweren sich über den König von Bithynien und sorgen dann damit dafür, dass die Römer eine Gesandtschaft in den östlichen Mittelmeerraum schicken, nach Kleinasien auch schicken. Eine Gesandtschaft, die dann auch bei König Prusias vorstellig wird und von dem König die Auslieferung von Hannibal verlangt, unter anderem die Auslieferung von Hannibal verlangt. Das ist wahrscheinlich eher eine Nebenforderung in dieser Situation. Man weiß aber dann in dieser Situation, Hannibal ist vor Ort. Hannibal hat auch einmal mehr aktiv die Waffen gegen, nicht gegen Rom direkt, aber hier gegen römische Verbündete erhoben und verlangt auf dieser Grundlage dann eben die Auslieferung des Karthagers. Und dieser Forderung will oder vielleicht etwas vorsichtiger muss der bithynische König nachkommen, und Hannibal entkommt dann am Ende seinen Häschern nur dadurch, dass er sich kurz vor dem Zugriff dann seiner betrügerischen Gastgeber und damit kurz vor der Auslieferung an die Römer und damit kurz vor dem Schicksal, was möglicherweise schon nach dem Zweiten Punischen Krieg gedroht hätte, nämlich dass er in einem Triumphzug in Rom zur Schau gestellt wird, also final auch gedemütigt wird. Dem entzieht sich Hannibal dann dadurch, dass er sich schlussendlich selbst tötet.
Das heißt aber auch, diese Gerüchte, ob sie jetzt gestimmt haben oder nicht, sind auch nach dem römisch-syrischen Krieg noch so ein Hindernisgrund für ihn, irgendwie nach Karthago zurückzukehren.
Ja, nachdem er 196, 195 in dieser Gerüchtepisode aus Karthago vertrieben worden war, oder was heißt vertrieben worden war, er hätte ja ausgeliefert werden sollen und flüchtete dann aus Karthago, woraufhin er in Karthago zum Staatsfeind auch erklärt wurde. Also die Möglichkeit, nach Karthago zurückzukommen, ist letztlich nicht gegeben, wäre nur dann gegeben gewesen, wenn die Römer aktiv für ihn Partei in der innerkarthagischen Politik ergriffen hätten. Und das war nach Stand der Dinge spätestens in dem Moment, wo sich diese Gerüchte der Geheimdiplomatie mit Antiochos dem Großen ja als gerechtfertigt, scheinbar gerechtfertigt erwiesen haben, als Hannibal dann tatsächlich bei Antiochos auftauchte. Ja, womit man dann wirklich sagen konnte, hier, schaut her, gemäß dieser Geschichte mit dem Eid des kleinen Hannibals, immer ein Feind der Römer oder niemals ein Freund der Römer zu sein, dass er genau nach dieser Maßgabe handelte und sich am Ende dann in Rom auch durchaus ja auf einer sachlich gerechtfertigten Grundlage auch durchsetzen konnte, diese Idee, dort wo Hannibal ist, wird das römische Volk niemals Frieden haben, dass das eine Perspektive ist, die unvorstellbar gewesen wäre, Hannibal nach Karthago zurückkehren zu lassen. Zumal eben in Karthago ist auch eine breite Schicht aristokratischer Hannibal-Gegner gab, die durch die Vertreibung Hannibals eben innenpolitisch auch wieder Oberwasser bekommen haben und innerpolitisch wieder an die entsprechenden Stellen gekommen sind, die sie, bevor Hannibal aus dieser innerkarthagisch-aristokratischen Konkurrenz ausgeschaltet worden war, ihnen gegebenenfalls auch verwehrt gewesen wären. Das heißt, das ist so ein bisschen das Leitmotiv dann des späten Hannibal, dass er tatsächlich als Flüchtling ohne die Aussicht auf Wiederkehr durch diesen hellenistischen Osten des Mittelmeerraums geistert, keine eigene Macht mehr hat, allerdings zumindest immer noch einen so großen Ruhm hat, dass er sich an der einen oder anderen Stelle immer noch einzelnen Dynasten andienen konnte, als Militärberater, wie Sie es vorhin gesagt haben, und darüber hinaus im Osten auch weiterhin diesen Ruhm als maßgeblicher Feind Roms hatte, als gewisserweise diese römische Nemesis, was dann letztlich auch zu seinem finalen Scheitern im Selbstmord beigetragen hat, weil die Römer zwar auch wussten, dass Hannibal selbst keine Macht mehr hat, aber dass Hannibal als Symbol für Widerstand gegen die römische Herrschaft einfach in dieser Perspektive eben durchaus noch ein Faktor war, den man ins Kalkül zu ziehen hatte. Und gleichzeitig aber er auch nicht nach Karthago zurückkehren konnte, es sei denn, die Römer würden ihre dominierende Stellung im Mittelmeerraum verlieren. Und das ist genau das, worauf er im Prinzip ja zumindest bei Antiochos III. Dann auch hingewirkt hat mit seinem Kriegsplan, mit diesem angeblichen Plan des Zwei-Fronten-Krieges, mit dem Versuch, über den Krieg mit Antiochos zusammen gegen Rom eine Rückkehr nach Karthago dann mithilfe einer Militärintervention von Antiochos auch zu bewerkstelligen. Aber das funktionierte alles nicht. Und spätestens in dem Moment, wo die Römer Antiochos schlagen im syrisch-römischen Krieg, ist die Sache durch. Antiochos ist der letzte wirklich ernstzunehmende Gegner der Römer im Mittelmeerraum. Und damit ist im Prinzip auch das Schicksal von Hannibal besiegelt. Also er überlebt das Ganze dann nochmal so 6-7 Jahre, aber wirklich eine große politische oder auch nur biografische Perspektive hat er ab dem Moment nicht mehr. Ich würde das unterstreichen, ja, dass sich viele von diesen Sachen so um diese Person des Hannibal gruppieren, hat verschiedene Gründe, die auch mit den Produktionslogiken antiker Historiographie zusammenhängen, nämlich mit dieser starken Personalisierung auf einzelne Personen, dann auch mit der Zuschreibungsoffenheit, gerade in der Person des Hannibal, die ein bisschen daran liegt, dass wir über Hannibal aus einer Hannibal-internen Perspektive, also aus einer karthagischen Perspektive, eigentlich nichts mehr wissen, womit Hannibal schon in der Antike relativ schnell und dann jetzt in der Moderne natürlich auch sehr, sehr zuschreibungsoffen ist für nachträgliche historiografische Deutungen. Und wir gerade bei Hannibal eigentlich keine klare Abgrenzung machen können zwischen der historischen Figur Hannibal und der historiografisch überformten Figur Hannibal. Weswegen sich solche Geschichten rund um solche Gerüchte an Hannibal umso einfacher anlagern können, als dass wir einerseits nicht mehr die Informationen haben, diese ganzen Geschichten und gerade bei Hannibal, es ist ganz viele ganz bekannte Anekdoten, die sich um ihn ranken, die wir auf Grundlage unserer Quellen allerdings nicht mehr bewerten können vor dem Hintergrund von Falsifikation oder Verifikation. Also wir wissen schlicht und ergreifend nicht, ja, bleiben wir mal bei diesem bekannten Eid des kleinen Hannibal, ob das stattgefunden hat oder ob es nicht stattgefunden hat. Gleichzeitig ist Hannibal eine so prominente Figur und letztlich auch, ja, geschichtsphilosophisch so wichtig, schon für die Römer selber, als letzter wirklicher möglicher Stolperstein für den Durchbruch der Römer zur Weltherrschaft. Also als letzte Bewährungsprobe Roms, bevor Rom dann wirklich die Dominanz im Mittelmeerraum erringen kann. Also eine ganz wichtige historische Figur, eine ganz wichtige historische Stellung auch hat. Dass hier frühzeitig ein ganz großes Interesse auch an dieser Figur ist, ein großes Interesse an dieser Figur, die schon relativ schnell nach ihrem Scheitern und dann nach ihrem Tod gar nicht mehr so richtig konkret historisch greifbar ist und dementsprechend historiografisch sehr, sehr breit ausgeschmückt wird unter Maßgaben, die nachträgliche Maßgaben sind. Und ich glaube, vor dem Hintergrund ist es kein Zufall, dass diese Gerüchteküche gerade im Umfeld von Hannibal und der Bewertung von Hannibal ganz massiv kocht. Und das heißt nicht, dass es das bei anderen Figuren oder in anderen Zeiten der römischen Geschichte nicht gegeben hätte, aber dass es es bei Hannibal gegeben hat, ist sicherlich kein Zufall.
Thank you.